Habe ich kein Problem mit.
Oder so 500.000?
Habe ich auch kein Problem mit. Das ist ja nicht mein Geld, was abgezogen wird.
Ja. Ich kann so viel abziehen, du, wenn bei dir 500.000 abgezogen werden, Alter, dann bist dann du 500.000 im Minus.
Genau. Da hast du recht. Also.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für die Post-Weekend-Show von Miami und Perke. Wir wurden irgendwie ein bisschen eingeschult, habe ich das Gefühl, ne? Also wir haben ja gesagt, Miami, das kann nichts Gutes werden. Und ich glaube, das hat auch der Großteil der gesamten F1-Community erwartet. Aber das Rennen, es war richtig solide.
Ja, ich habe ja in der Pre-Weekend-Show sehr schlecht über den Miami Grand Prix geredet. Und sehr viel sehr schlecht und sehr ausführlich sehr schlecht. Und irgendwie, glaube ich, hat Miami mir das nicht gegönnt. Ich glaube, Miami hat gesagt, du redest schlecht über uns. Ne, nicht mit uns. Das war quasi der Reverse Jinx von mir und ich habe für ein gutes Rennwochenende gesorgt. So ein Ding ist das nämlich.
Also, man muss ehrlich sagen, wir hatten unfassbare Liveries, wir hatten Racing-Action, die unfassbar gut war. Wir hatten Wetterchaos, was ich in Miami jetzt nicht unbedingt erwartet habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war einfach wirklich ein allround solides Wochenende. War richtig geil, hat mir gut gefallen. Es hat Spaß gemacht zuzugucken, es gab immer so ein paar geile Side-News, auch wenn die eine, auch bin ich ganz ehrlich, hätte locker noch ein bisschen bleiben können. Also das hätte noch nicht jetzt so lange beschlossen werden müssen, aber dazu kommen wir ja gleich. Bevor wir da hinkommen, Perke, wollen wir direkt bei den Liveries anfangen, dann in die News und dann ins Wochenende reingehen?
Machen wir genau so. Die Liveries, boah, da gab es einige gute, einige schlechte. Wir fangen an mit dem Mittelfeld, sag ich mal. Oder würde ich jetzt behaupten. Und zwar hat Sauber eine Livery rausgehauen. Die sah so ein bisschen aus, als ob man einfach grün, so einen grünen Farbeimer genommen hätte, den ein bisschen übers Auto gekippt hätte und dann gesagt hat, passt schon. Und die Livery fand ich weder richtig gut noch richtig schlecht. Ich fand sie einfach okay.
Ja, würde ich mich anschließen. Es sah halt sehr nah an der normalen Livery aus. Es hat halt wirklich jetzt nicht ewig viel verändert. Ja, optisch war es anders. Aber irgendwie vom generellen Vibe war es immer noch einfach der normale Sauber. Also es sah halt einfach fast gleich aus.
Ja, check ich. Also sind wir da relativ einer Meinung. Ich weiß, dass wir beim nächsten Auto auch relativ einer Meinung sein werden. Und das ist nämlich das eine Extrem, nämlich das negative Extrem, würde ich direkt mal behaupten, Ferrari. Ferrari mit einer Livery, die man so nicht hätte gebraucht, sag ich mal. Und zwar eine Livery, in der man vorne rot blieb und hinten irgendwie blau-weiß wurde. Man muss dazu sagen, die Rennanzüge von Ferrari sahen sehr gut aus dieses Wochenende, aber diese Livery war scheußlich, sage ich. Scheußlich fand ich die Livery.
Ja, und da bist du nicht alleine. Ich glaube, das gesamte Internet hat sich da wirklich zusammengetroffen und bei dieser Meinung eigentlich gefunden. Ich finde, wie man das hätte lösen können, wäre, indem man einfach das Auto komplett blau macht. Ja, es ist dann nicht mehr wirklich Ferrari und es ist nicht mehr dieses typische Rot, was man kennt. Aber man hat es ja bei den Anzügen gesehen. Die Anzüge waren ja sehr, sehr blau, sag ich mal. Und stell dir mal vor, das Auto hätte man wirklich zum Großteil, vielleicht ein paar Akzente oder irgendwas, einfach dieses Blau gemacht. Weil ich finde, dieses Blau sticht sich mit dem Rot irgendwie. Das passt nicht zusammen. Das wussten wir aber auch schon lange. Aber dann soll man halt, wenn man so eine Special Livery macht, mit dem Blau, einfach das ganze Auto gleich voll machen davon, weil dann hast du etwas, was neu aussieht. Und ich glaube auch, Perke, dass eine Livery in diesem Blauton richtig, richtig gut aussehen könnte, aber dafür muss sie halt wirklich übers ganze Auto durchgezogen werden. Vielleicht mit ein paar Weißakzenten und ja, von mir aus auch vielleicht irgendwo am Heckflügel oder irgendwo mit ein paar Rotakzenten.
Ja, auf jeden Fall. Das hätte besser ausgesehen. Du sagst es, der Blauton ist wie gemacht für eine gute Livery. Das mit dem Weißen dazu, was bei dem Ferrari ja war, hätte gut aussehen können. Blau, Rot, Weiß, das funktioniert einfach nicht. Leider, das haben wir schon gemerkt, als einfach HP-Logos aufs Auto geklatscht wurde, dass das schon nicht gut aussieht. Da muss man es nicht großflächig versuchen mit dem Blau und Weiß. Dass das nach hinten losgeht, das war klar. Aber hey, wir haben sie nur einmal gesehen, wir werden die Livery nie wiedersehen. Das ist wahrscheinlich das Positive dieser Livery, das war's mit der. Leider sehen wir die letzte Livery nicht nochmal. Na? Leider ist es bei der letzten Livery genauso ein One-Off-Ding wie bei Ferrari, und zwar bei V-Cup. Die haben sich nämlich gedacht, machen wir mal so eine rosa-pinke-Livery, sage ich einfach mal. Und die sah richtig, richtig gut aus. Bei V-Cup zeigt man, man kann geile Liveries machen. Die Standard-Livery ist schon geil, die Special-Livery war jetzt geil. Bei V-Cup, ich bin geneigt, schon fast zu sagen, das ist eine 9 bis 10 von 10 gewesen.
Ja, also für mich ist es eine 10 von 10. Ich fand die unfassbar. Und ich weiß nicht, ob du diesen Social-Media-Beef so ein bisschen mitbekommen hast, aber Alpine hatte ja gepostet, ich glaube, es war ungefähr so, just to remind y'all, we're still the original pink team oder we're still the pink car oder irgendwas. Und dann hatte V-Cup nur drunter gepostet, yeah, keep thinking that. Keep telling that to yourself if you can sleep at night. Und da habe ich mir so gedacht, Alter, also ich sag's mal so, wie es ist, Alpine hat uns oft schon eine pinke Livery bringen sollen und die war jedes Mal nicht eine 10 von 10. Und da kommt V-Cup um die Ecke, die ja gerne wirklich wilde Liveries machen. Ich erinnere zurück an Las Vegas letztes Jahr.
Scheußlich.
An die Livery. Ja, aber eins musst du lassen.
Ob jetzt sie wagen sich oder nicht.
Sie war wirklich wild. Also, und da kommt einfach so ein V-Cup um die Ecke und sagt, jo, wir machen jetzt mal ein richtig pinkes Auto. Und ich sag dir, es war der Chefskiss, wirklich. Es war so eine geile Livery. Es hat so Spaß gemacht, die zu sehen. Und ja, ich find's auch schade, dass die jetzt im nächsten Rennen wieder weg ist.
Aber hey, immerhin ist die normale V-Cup-Livery auch schön. Das macht es ein bisschen erträglicher. Die normale V-Cup-Livery gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an. Und da ist es weniger schlimm, dass diese Special-Livery nicht weiter vorkommt. Überleg mal, deine normale Livery wäre die von, boah, weiß ich nicht, welches Team will ich denn jetzt schämen? Wäre die von
Red Haas. Bull, und, die hat jeden.
Ja, Red Bull ist aber clean. Ist immer clean, kann man sich immer angucken. Ich habe keine Ahnung, welches Team hat dieses Jahr eine richtig schreckliche Livery. Ich weiß es gar nicht. Aus dem Stegreif fällt mir da gar nichts zu ein gerade. Das ist ein bisschen schade. Nun gut, schäme ich einfach keine Livery. Bleibe ich doch einfach mal dabei. Bleibe ich doch einfach mal positiv. V-Cup macht's gut. Ich muss ja jetzt hier kein Negativbeispiel rauspicken. Was negativ ja, ist.
Also um es vielleicht final V-Cup abzuschließen. V-Cup hat die Livery gebracht, die Alpine immer sein sollte.
Gänsehaut. So wie du das gesagt hast, Gänsehaut. Wobei ich keine Gänsehaut habe, ist bei der nächsten News. Und bei einer Nachricht, ja, die am Freitagabend kam, diese Nachricht.
Oder obwohl, Freitag, da kriegst du schon Gänsehaut, aber es kräuselt sich alles, weißt du?
Ja, da hast du auch einen Punkt. Freitagnachmittag, spät Nachmittag kam die Info, Miami bleibt im Rennkalender. Na gut, hätte man irgendwo damit rechnen können. Die Amis haben Geld, die Amis geben der Formel 1 Geld. Natürlich bleibt man dann im Kalender. Aber bis wann hat mich dann doch ein bisschen geschockt. Bis 2041 bleibt Miami fester Bestandteil des Rennkalenders.
Das ist so krank.
Und es ist ja mittlerweile nichts Neues mehr, dass man sehr, sehr lange Verträge vergibt. Das ist ja mittlerweile Gewohnheit. Bis Ende der 2030er schon Verträge rauszugeben. Jetzt haben wir einen Vertrag bis 2041 und dann auf so einer Strecke, die jetzt einmal ein gutes Wochenende produziert hat, aber davor wirklich kaum was im Kopf geblieben ist. Das Einzige, was ich aus den Jahren davor weiß, ist, dass Lando Norris da seinen ersten Sieg geholt hat und das war's, gefühlt. Also ein bisschen überspitzt gesagt, ich kann bestimmt noch ein, zwei andere Sachen sagen. Zum Beispiel, dass Max Verstappen da mit Shaq O'Neill in irgendeinem Auto saß. Ich glaube, das war auch in Miami und dann zum Podium gebracht wurde und Shaq O'Neill da mal eine Trophäe übergeben hat. Aber das ist jetzt mal nur am Rande erwähnt. Aber bis 2041 werden wir diese wunderschöne Strecke weiter erleben mit diesem künstlichen Hafen, mit dem Stadion der Miami Dolphins, mit dem Hard Rock Stadion im Hintergrund. Ja, das bleibt bis 2041.
Ja, auch wenn das Wochenende vielleicht richtig gut war, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Diese Strecke braucht keine Sau bis 2041. Nicht mal im Ansatz. Perke, das ist so dieses eine Jahr jetzt, was, keine Ahnung, mal wirklich spannend wurde. Und ich garantiere dir so, die nächsten 6 Jahre sind einfach komplett zum Einschlafen, wo du dir denkst, warum haben wir das hier jetzt bis 2041 verlängert? Und du hast es gestern gesagt, die FIA und die Formel 1, die haben sowohl ein bisschen auf den Regen gehofft, um diese Verlängerung durch ein Regenchaos-Rennen zu rechtfertigen. Ich weiß noch, das hast du gestern Abend noch gesagt, als wir zusammen geguckt haben. Und das fand ich so zutreffend.
Ja, ich glaube, man hat gehofft, dass irgendwas passiert, um zu sagen, hier, guckt, logisch geben wir der Strecke irgendwie einen langfristigen Vertrag, produziert ja geile Rennen. Also da wird man schon gehofft haben, dass dieses Wochenende, gerade wenn man die Verlängerung verkündet, ordentlich viel passiert. Das ist, ja, irgendwie gelungen. Das Rennen war gerade am Anfang ein sehr gutes Rennen. Hinten raus ist es ein bisschen abgeflacht, muss man sagen. Oder kann ich sagen, für meinen Teil jedenfalls. Aber der Samstag dafür war auch, der Samstag war super. Also man hat am Ende ein gutes Rennwochenende gezaubert bei der FIA oder bei den ganz großen Entscheidungsträgern und bei den Miami-Offiziellen natürlich auch, wird man sich sehr freuen, dass man jetzt irgendwie sagen kann, die Verlängerung rechtfertigt sich, aber uns blendet ihr nicht. Mit einem guten Rennwochenende kommt ihr uns nicht davon. Bis 2041 will ich Minimum 8 Banger-Rennwochenende sehen, sonst hat sich diese Verlängerung nicht für mich gelohnt.
Ja, check ich. So 50% der Verlängerung muss schon gut sein, ne? Also ja, gut, eigentlich müsste es noch mehr sein, wenn du dir dann so, keine Ahnung, Spa oder irgendwas anguckst. Wirklich diese Banger-Strecken, die um einen Vertrag bangen müssen und eigentlich jedes Mal ein gutes Rennen liefern. Das ist halt auch so wieder die Sache, ne? Aber naja, nur gut. Jetzt ist mir tatsächlich gerade Ungarn eingefallen. Ungarn liefert eigentlich auch immer ganz geile Rennen. Aber Ungarn wurde ja zum Glück verlängert. Ungarn haben wir noch eine Weile. Gut, kommen wir vielleicht zum Wochenende, Perke. Gibt's auch einiges zu bereden. Fangen wir vielleicht erstmal nicht am Samstag, sondern am Freitag an. Freitag war ja dadurch, dass es ein Sprintwochenende war, das Sprint Qualifying. Das heißt, wir hatten bereits gezeitete Runden am Freitag und es war, ich will jetzt nicht sagen, etwas überraschend, wer da auf Pole gestanden hat. Es war schon fast eher eine kleine Sensation, fand ich. Also, ich glaube, wenn du mir gesagt hättest vor der Saison, dass Kimi Antonelli gut reinstarten wird, dann hätte ich dir das geglaubt. Hättest du mir aber gesagt, dass Kimi Antonelli einfach seine erste Pole im 6. oder 7. Grand Prix einfach holen wird, das wäre verrückt gewesen. Da weiß ich nicht, ehrlich nicht, ob ich dir das direkt geglaubt hätte.
Das ist wirklich verrückt. Der ist ein super Rookie. Noch eine Sache, du hast gesagt, Sprint Qualifying ist der richtige Begriff. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich möchte immer noch Sprint Shootout manchmal sagen, weil es ja so in der ersten Saison hieß, als es dieses Format gab. Aber das nur am Rande erwähnt, bei mir hängt immer noch ein bisschen der Begriff Sprint Shootout, aber Sprint Qualifying, ich glaube, daran kann ich mich auch gewöhnen. Antonelli, ja, super Saisonstart. Er ist ein Rookie, das darf man nicht vergessen. Das war, wie du gesagt hast, sein sechstes Rennwochenende in der Formel 1. Und dann so abzuliefern, direkt Sprintpole zu holen, ist unfassbar, dass er das Auto da vor die McLaren setzt, vor einen Piastri, vor einen Verstappen setzt, vor seinen Teamkollegen setzt. Das ist schon beachtlich, was dieser Mann fährt. Und das war ja nicht nur diese eine Session, der ist ja generell ein richtig, richtig gutes Rennwochenende gefahren, auch wenn es in den Ergebnissen dann am Ende ein bisschen, ja, gewöhnlich aussieht, sag ich mal, für ihn zum Start der Saison. Der fährt ja konstant relativ ordentliche Ergebnisse ein. Am Ende sieht es relativ gewöhnlich aus, aber es war schon, wenn man nicht nur auf die Ergebnisse guckt, sondern wirklich, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, war das schon ein richtig gutes Wochenende von ihm. Und er, also ich bin froh, dass er bei Mercedes fährt. Das kann ich sagen. Ich bin froh, dass Mercedes zugeschlagen hat.
Und das Ding ist, es sieht ja nach einem gewöhnlichen Wochenende für Antonelli so aus. Aber man muss sich erstmal vor Augen führen, der Mann ist letztes Jahr Formel 2 gefahren. Und ist dann direkt zu einem Top-Team in die Formel 1 hochgeholt worden. Und die Kritiker waren ja wirklich laut. Das muss man ja sagen. Es war ja richtig medialer Druck auf ihm, ob das der richtige Schachzug von Mercedes war und auch von Toto Wolff.
Und auch von uns.
Und der Mann, auch von uns natürlich. Aber den Mann juckt es einfach nicht, weißt du? Er kommt in dieses Auto und er liefert. Es ist unfassbar. Der Mann ist in seinem 6. Grand Prix bereits ein Pole-Sitter. Und das finde ich einfach unfassbar, weil wir sind im ersten Jahr von Antonelli. Der Mann ist 18, Perke. Und der hat noch so viel Zeit vor sich und hat jetzt schon das alles erreicht. Also ohne Scheiß, wenn die Entwicklung jetzt nicht irgendwie anfängt zu stagnieren oder einzubrechen, wir könnten hier wirklich einen mehrfachen zukünftigen Weltmeister haben, den wir jetzt gerade so in den Startlöchern sehen.
Boah, wir sind immer sehr froh dabei, Leute so krass zu loben, dass wir sagen Weltmeister, ne? Ich weiß nicht, wie viele
Future-Weltmeister wir haben. Ja, und wer führt aktuell gerade den Championship an?
Gerade Piastri, aber wir haben, ich weiß nicht, wie viele Fahrer wir im Grid haben, wo wir sagen, ja, ja, die werden schon Weltmeister. Da haben wir einige.
Russell war für mich keiner.
Doch, Piastri war, meine ich, für uns beide einer.
Ja, Piastri war für uns beide einer. Russell war zum Beispiel für mich keiner.
Ja, aber Lawson war für uns beide einer, zum Beispiel, um einfach nochmal einen Namen zu sagen. Liam Lawson haben wir beide gesagt, ja, ja, wenn bei dem glatt läuft, wird er Weltmeister. Es läuft nicht glatt bei ihm, das kann man, glaube ich, sagen.
Das ist richtig, aber das, konnte ja keiner wissen, dass Red Bull den nach dem zweiten Rennen einfach rauskloppt, ne?
Ja, deswegen, ich will mich mal nicht zu früh bei Antonelli festlegen, aber sieht schon gut aus, was er in seinen ersten 6 Rennen gemacht hat. Das kann man
schon sagen. Die Zeichen, die stehen richtig,
sagen wir so. Das sieht schon sehr gut aus.
Ja, vor allem, das Ding ist ja auch, es ist ja nicht nur der Fakt, dass er schnell ist oder das Auto auf Pole setzt. Klar, man sieht in seinen Überholmanövern auch teilweise, dass er noch viel zu lernen hat. Aber wiederum, dann bringt er so manche Manöver, wo ich mir denke, Alter, der fährt gerade so, als wäre der schon 6 Jahre in der Formel 1, wäre schon einmal World Champion gewesen und wüsste schon ganz genau, ja, ich schicke den jetzt zum Beispiel lang und steche dann innen rein, sodass ich dann vorbeikomme. Weißt du, es ist, ja, der Mann hat einfach diese Logik dahinter.
Der fährt einfach unbeschwert irgendwie, der fährt frei auf, der fährt sich da einen freien auf. Man sagt ja immer, wenn du ohne große Gedanken im Kopf fährst, wenn du einfach nur fährst und dir selbst keinen Druck machst, dann fährst du am besten, ja, wenn du einfach frei auffahren kannst. Und das Gefühl habe ich bei ihm. Der fährt einfach, der setzt sich ins Auto, macht sich keine Gedanken, fährt gut, stellt das Auto wieder hin und freut sich. So, das Gefühl habe ich bei ihm und das ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du ins Auto steigst und dir keine Gedanken über irgendwas machst, sondern einfach fährst. Und wie gesagt, die Vibes gibt er mir total. Als ob der sich drumherum nicht zu viel Gedanken macht, als ob er dann natürlich auch mit Mercedes ein gutes Team hat, was ihm nicht zu viel Druck macht direkt, was ihm, wenn er Fehler macht, sagt, ey, alles entspannt, ist alles chillig, läuft, passt, nächstes Rennwochenende geht's weiter. Also Antonelli hat, glaube ich, auch ein ganz gutes, ruhiges Umfeld, deswegen, der ist in den perfekten Bedingungen, um super Rennfahrer zu werden und jetzt zeigt er schon erste Sachen, wo ich denke, boah, hätte ich in meinen ersten 6 Rennen nicht geschafft.
Ja, na gut, das ist jetzt auch kein Wunder, dass wir das jetzt nicht geschafft hätten, unbedingt in meinen ersten 6 Rennen. Aber ja, ich glaube, Toto Wolff ist dafür auch das richtige Umfeld. Also ich glaube, man kennt ja Toto Wolff irgendwo als diesen harten Boss, der, wenn es drauf ankommt, wirklich ernst sein kann. Gerade halt auch dann in Bezug, wenn ich mich jetzt an 21 zurückerinnere, irgendwie an die FIA oder gegenüber Red Bull. Aber gerade auch das, was man so von Toto gesehen hat mit seinem eigenen Sohn. Ich glaube, das projiziert so ein kleines bisschen, dieser Dad-Vibe projiziert sich so ein klein wenig auch auf Kimi. Und ich glaube, das ist natürlich auch unfassbar hilfreich, weil er weiß einfach, er hat jemanden, ich sag jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, in der Formel 1 als kleine Vaterfigur, der auf ihn aufpasst und ihn auch so durch das Ganze durchhilft. Weißt du?
Ja, kann ich verstehen. Und das war wahrscheinlich dann auch am nächsten Tag ganz gut, denn da lief jetzt nicht so alles geplant für Antonelli, wie es halt geplant war. Schon den Start hat er leider verloren, kann man, glaube ich, relativ gut so sagen. Und dann ging das Rennen oder das Sprintrennen immer weiter bergab, bis zu dem Zeitpunkt, als er in die Box wollte und dann seinen Boxenstopp nicht machen konnte und quasi eine Durchfahrtsstrafe angetreten hat, ohne eine Durchfahrtsstrafe zu haben. Und zwar wollte er in die Box fahren und in dem Moment, in dem er einlenken wollte, kam Max Verstappen um die Ecke, wurde rausgelassen von seinen Mechanikern, ist Antonelli schön reingefahren. Antonelli hat schnell geschaltet, hat gesagt, oh, dann zieh ich jetzt mal lieber nicht durch, fahr bei mir in die Box, lass Reifen wechseln, sondern ich lenk das Auto wieder gerade, fahr einfach durch die Boxengasse, nehme die Durchfahrtsstrafe in Kauf und verhindere, dass was richtig Schlimmes passieren könnte, weil wenn da ein Unfall stattfindet, wo der Unfall stattgefunden hätte, nämlich direkt zwischen den Mercedes- und Red Bull-Mechanikern, dann hätte es richtig brenzlig werden können für die Mechaniker, weil wenn da ein Unfall ist, dann stehst du ungern direkt daneben, so 1 Meter. Deswegen erstmal Chapeau an Antonelli, dass der da so schnell geschaltet hat und gesagt hat, ui, da kommt jemand raus, ich ziehe jetzt nicht durch, ich fahre einfach Durchfahrtsstrafe ab quasi. Aber ist natürlich bitter für ihn, damit hat er sich irgendwie sein Sprintrennen noch ein bisschen versaut, auch wenn er am Ende irgendwie noch Siebter wurde, 2 Punkte aus dem Sprint mitgenommen hat, aber es hätte deutlich besser sein können, wäre Max Verstappen nicht einfach aus seiner Boxengasse rausgelassen worden.
Ja, das sind jetzt auch so zwei Dinge, wo ich hier noch, oder ich habe noch zwei Dinge, worüber ich hier noch reden will. Klar, zum einen erstmal Weltklasse reagiert von Antonelli, da nicht einfach dann, sage ich mal, geradeaus zu fahren, ich halte mein Lenkrad gerade und fest und bremse, wie man es in der Fahrschule ja lernt. Das wäre katastrophal geendet. Also gerade die Mechaniker, die standen alle bereit bei Mercedes, hätte er wirklich einfach weiter eingelenkt. Keine Ahnung, der hätte sich und Verstappen wahrscheinlich noch in die Mercedes-Mechaniker mit reingenommen. Daher natürlich gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand auf den TV-Aufnahmen, genau in dem Moment, wo es passiert ist, ich rede jetzt nicht von den Replays, sah es auch deutlich, fand ich, dramatischer und krasser aus, als es dann im Nachhinein wirklich war. Weil ich weiß noch, das war so eine flache Seitenaufnahme von hinten, wie man so gesehen hat, und auf einmal hat es nur gescheppert und die Carbonteile sind so überall hingeflogen. Und da habe ich mir gedacht, alter, heilige Scheiße, das hat ja richtig gescheppert. Und dann kam so die von oben Perspektive im Replay und dann war das gar nicht mal so ein krass großer Kontakt, fand ich. Also war halt ein bisschen Frontflügel und ja, mehr oder weniger das war's so nach dem Motto. Das hat irgendwie auf den ersten Eindruck mehr gewirkt, als es dann war. Aber am Ende des Tages, Verstappen hat eine 10-Sekunden-Strafe dafür bekommen. Natürlich gerechtfertigt nach dem Regelwerk. Für Antonelli schade, weil, du hast es gesagt, es wäre mehr drin gewesen. Aber das ist halt auch eine Sache, dafür kann Antonelli nichts, das ist halt einfach Pech. Aber bezüglich der 10-Sekunden-Strafe, Perke, das ist jetzt nämlich etwas, worauf ich mich gefreut habe zu diskutieren. Findest du es gerecht, dass für unsafe Releases die Fahrer bestraft werden und nicht das Team?
Habe ich mir auch schon mal drüber Gedanken gemacht und ich weiß es nicht. Das ist meine Antwort. Ich kann es dir nicht richtig sagen, weil man muss natürlich sagen, Verstappen hat nichts falsch gemacht. Er wurde rausgelassen von seinem Team und ist dann einfach, hat seinem Team vertraut, hat gesagt, okay, dann fahre ich, wenn ihr mich rauslasst, und kann dann damit halt nicht rechnen, dass dann Antonelli auf einmal ist. Das heißt, Max Verstappen kann dafür ja gar nichts, aber das ist schon eine Situation, wo er als Auto, als Fahrer, auch wenn er nichts dafür kann, das Rennen von einem anderen Fahrer erheblich beeinträchtigt. Und in dem Fall dann natürlich von Antonelli, der dann quasi 15, 20 Sekunden dadurch verliert. Eigentlich noch mehr, der musste ja nochmal in die Box, der verliert ja noch mehr Zeit dadurch. Und deswegen finde ich es irgendwo schon gerechtfertigt, dass der Fahrer, wenn der Fall so ist, wie er jetzt war an diesem Wochenende, eine Strafe bekommt. Ich wäre aber auch fein damit, wenn man irgendwie sagen würde, der Fahrer kann nichts dafür, der geht voll aufs Team, Team zahlt eine Geldstrafe oder was auch immer. Wäre ich irgendwo fein mit, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Oder ich hätte wahrscheinlich auch Verstappen eine Strafe gegeben, aber ich könnte es andersrum auch verstehen. So.
Ich stelle mich jetzt mal auf die andere Seite und argumentiere jetzt einfach mal mit so zwei Dingen, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen sind. Argument 1, es ist ein Teamsport. Das heißt, wenn das Team halt versagt, dann wird halt der Fahrer genauso mit zur Rechenschaft gezogen, weil es ja eben ein Teamsport ist. Aber das finde ich eigentlich noch bessere Argument ist, wenn du sagst, wir bestrafen nicht mehr den Fahrer, sondern machen eine Geldstrafe für die Teams, regt das eigentlich nicht nur die Teams an, mehr unsafe Releases zu machen? Weil, ich sag mal, wenn es nur eine Geldstrafe ist von, keine Ahnung, 50.000 Euro, was ja in der Formel 1 wirklich Peanuts sind, dann kann das Team doch auch einfach sagen, ja, Digga, komm, wir lassen den jetzt hier einfach in einer kritischen Position, an einer kritischen Stelle im Rennen einfach eher raus, wird schon schief gehen, weißt du, so bewusste Fahrlässigkeit. Und im schlimmsten Fall crasht es halt, ja, mein Gott, dann ziehen wir halt die 50.000 Euro Strafe. Aber wenn wir vorbeikommen, umso besser.
Also erstmal ist das gar nicht die andere Seite, weil ich ja gesagt habe, ich hätte Max Verstappen auch die Strafe gegeben. Das ist ja absolut die gleiche Seite, die ich habe und nicht die andere Seite. Und dann habe ich direkt, wenn man aber die Lösung dafür suchen möchte, direkt für dein Geldstrafensystem eine Lösung. Zieh das Geld vom Budget Cap ab.
Ja gut, aber 50.000 Euro beim Budget Cap macht ihr
nicht. Ja, dann zieh halt mehr ab. Mach irgendwas, was das Team merkt.
Ja, aber was wäre denn so eine Summe, die für dich, wo du sagst, die ist dem Maß, sage ich mal, des Verstoßes angepasst, also nicht zu inflationär, und würde die Teams aber genug beeinträchtigen?
Ja, das ist schwierig. Was beeinträchtigt ein Team, wenn du über 150 Millionen Dollar an Budget Cap hast? Was beeinträchtigt?
Also ich finde, eine Million wäre viel zu inflationär.
Ja, natürlich. Also 50.000 ist schon ein guter Wert, den du da jetzt einfach gesagt hast. Finde ich schon nicht schlecht.
50.000 ist echt nicht viel, ne? Also bei 50.000 würde ich als Team-Principal sagen, wir scheißen drauf. Weil ob ich jetzt eine Million mehr oder weniger habe bei 150 Millionen.
Ne, wenn du mit Absicht unfair fährst, dann wirst du von dem Rennen disqualifiziert. So ein Ding. Mit Absicht unfair fahren, da hast du disqualifiziert zu werden.
Was hältst du so von dem Mittelmaß zwischen, keine Ahnung, ist nicht genau das Mittelmaß, aber so 250.000?
Ja, ist von mir auch okay. Von mir aus. Habe ich kein Problem.
Oder so 500.000?
Habe ich auch kein Problem mit. Das ist ja nicht mein Geld, was abgezogen wird.
Ja, ganz so viel du, wenn, du, wenn bei dir 500.000 abgezogen werden, Alter, dann bist
dann
du
500.000 im Minus. Genau. Da hast du recht. Also von mir aus können die da abziehen, so viel die wollen. Ich finde es ordentlich gelöst, wie es jetzt ist. Ich kann verstehen, dass man Max Verstappen die Strafe gegeben hat. Ist okay. Antonelli hat danach gesagt, Max Verstappen kann nichts für. Max Verstappen hat direkt gesagt, als er rausgelassen wurde, ey, was soll das, Leute? Das war ja ernst so mäßig. Aber am Ende ist Max Verstappen das Auto gefahren. Am Ende ist er Antonelli reingefahren. Am Ende ist das okay, dass es 10 Sekunden Strafe gibt für Verstappen. Und das passt, würde ich sagen. Ja,
am Ende des Tages passiert halt, ne? Es ist halt nur mal so, dass es ein Sport ist, wo halt bestimmte Risiken bestehen. Und gerade dadurch, dass es hier wirklich um Bruchteile von Sekunden ankommt, ja, so sei es. Gut, gehen wir vielleicht einen Punkt weiter. Und kommen wir zum ehemaligen Red Bull-Fahrer, nämlich Liam Lawson. Der hat einfach mal gedacht, ey, mein Sprintrennen, das ist noch nicht spannend genug. Ich räume mal Fernando Alonso ab.
Ja, fand ich interessant. Und er hat Fernando Alonso ordentlich abgeräumt. Fernando Alonsos Auto sah danach, ich sag mal, interessant aus. Ein bisschen entstellt sah es aus, kann man schon
sagen. Vor allem auch die beiden, die ja in Kota, war es, glaube ich, letztes Jahr schon mal ordentlich angeeckt sind, ne?
Ja, ja, die beiden. Ja, Alonsos Auto war danach ein bisschen ramponiert, würde ich behaupten. Ja, Lawson fährt da einfach irgendwo rein, wo er nicht hingehört, räumt Alonso ab. Ich glaube, da muss man gar kein großes Drama drum machen. Es ist ein Unfall gewesen, bei dem Lawson einfach die ganze Schuld trägt, hat dafür auch seine Strafe bekommen, 5 Sekunden Zeitstrafe hat er bekommen. Deswegen, er wurde schon vor Gericht geführt, sage ich mal. Ich wusste nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es tut mir leid. Er hat seine Strafe dafür bekommen. Ich muss jetzt nicht so gegen ihn wettern, wie es ein Ralf Schumacher das ganze Wochenende gemacht hat. Der ist ja sehr, ich weiß nicht warum, aber der ist ja sehr anti-Lawson gewesen, das ganze Rennwochenende. Ich weiß nicht, was da los war. Und der hat so mäßig gesagt, ja, so ein Unfall ist ja nichts Neues für Lawson. Der hat es ja in der Formel 2, Formel 3 schon gezeigt, dass er ein sehr guter Unfallfahrer ist, sage ich mal. Und deswegen, ich muss jetzt nicht so gegen Lawson wettern, aber gut sah Lawson dabei jetzt nicht aus.
Nein, natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, Ralf Schumacher, das ist, Perke, das ist eine ewige Thematik. Das ist die gleiche Thematik wie Dr. Helmut Marko. Also, ja, ich, bei mir, keine Ahnung, bei mir fehlt so, Respekt ist nicht das richtige Wort, aber mir fehlt so irgendwie, keine Ahnung, die Achtung vor den Aussagen, weißt du?
Mhm.
Und by the way, wo du jetzt nämlich gerade Ralf Schumacher gemacht hast, da ist mir etwas eingefallen, was ich vor 3 Tagen gesehen habe. Vor 2 Tagen. Und ich bin einfach so durch die Google Search gegangen, hab nach ein paar News geguckt und so und bin bei dem Stichwort Lewis Hamilton auf einen Artikel sehr, sehr aufmerksam geworden. Und zwar, ich lese jetzt einfach mal diesen Artikel der OE24 vor. Schumacher Hammer, Doppelpunkt, Hamilton beendet Karriere vorzeitig.
Aha, okay, wie vorzeitig denn?
Was erwartest du denn jetzt überhaupt bei diesem Titel so, wenn du jetzt darauf klicken würdest? Nur anhand dieses Titel, Schumacher Hammer, Doppelpunkt, Hamilton beendet vorzeitig Karriere. Oder Karriere vorzeitig.
Ganz ehrlich, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen abgehärtet, was Ralf Schumacher angeht. Deswegen würde ich, oder ich habe jetzt auch mittlerweile schon viele gelesen, was er sagt. Deswegen würde ich behaupten, dass Ralf Schumacher behauptet, Hamilton tritt im Laufe dieser Saison zurück.
Ja, also es geht mehr oder weniger wortwörtlich einfach nur darum, dass es bei Hamilton nicht so läuft bei Ferrari und es kursierende Gerüchte gibt, dass er eventuell zurücktreten kann.
Ja, gut.
Darum geht es in diesem Artikel, dass es eventuell Gerüchte gibt, dass er potenziell zurücktreten kann. Und die haben auch noch ein paar Ausschnitte aus Ralf Schumacher Interviews hier mit dazu gezogen, um das zu unterstützen, Perke. Das ist alles, was sich hinter dieser Headline Schumacher Hammer Hamilton beendet Karriere vorzeitig verbirgt. Also das ist Clickbaiting at its
ja, da, best. Ja, da kann ja jetzt Ralf Schumacher auch nichts für, dass die Seite dann einfach so clickbaitet.
Das ist aber ja, das aber ist fand einer. Ich bloß funny, ist mir eingefallen, Alter. Weil, das habe ich gesehen, da habe ich mir gedacht, holy moly.
Na.
Wie klickgierig musst du sein, um sowas dann reinzubringen, Alter?
Ja, das ist schon wild. So, ich würde aber behaupten, den Sprint generell haben wir größtenteils abgehakt. Am Ende gab es natürlich noch Safety Cars, gab ein bisschen Wetterbedingungen, deswegen wurde der Start verschoben, bla bla bla. Gab es alles, bisschen Wetterchaos. Am Ende hat den Sprint Lando Norris gewonnen vor Oscar Piastri und Lewis Hamilton, der einfach Glück mit Safety Cars und so weiter hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Kann jetzt auch sein, dass ich einfach komplett falsch liege, aber ich meine, so war es und so hat sich Lewis Hamilton P3 im Sprint gesichert. Übrigens Lance Stroll 5. im Sprint geworden, würde ich auch gerne erwähnen. Am Ende durch die 10-Sekunden-Strafe von Max Verstappen Tsunoda vor Verstappen gelandet. Ja, Tsunoda auf 6, Max Verstappen auf 17. Auch mal
ich habe auch so die ganzen Dinger gesehen, diese ganzen Posts gesehen, dass Verstappen ja jetzt zum ersten Mal seit Belgien 2016, wenn er ein Rennen beendet hat, außerhalb der Punkte war. Ich finde, dieser Stat ist immer noch leicht verfälscht davon, dass es ein Sprintrennen war und kein Grand Prix. Weil innerhalb der Grand Prix ist nämlich alles unverändert.
Ja, aber ich sag mal so, du bist ja Meister von Antonelli, ist jetzt Pole-Sitter gewesen, weil er im Sprint-Qualifying auf P1 war. Dann kannst du ja, ja im Sprint auch so zählen.
Ist richtig, aber er ist trotzdem ein Pole-Sitter. Es ist ein Sprint-Pole, aber er ist trotzdem Pole-Sitter, weil ja ein Pole heißt trotzdem, ja, aber es ist trotzdem ein Rennen am Ende des Tages. Ja, gut, ich war ja.
Ja,
aber trotzdem, ich finde, ja, ich merke es, aber der Fakt, es passt einfach für mich nicht, weißt du?
Ja, ich verstehe, wie du es meinst.
Die Grand Prix sind ja das, worauf
es an einem Rennen am Sonntag. Nicht
die Drecks-Sprints,
sagen wir es so, an einem Rennen am Sonntag ist die Streak
ja, an einem immer Rennen noch. Am Sonntag, ja, ja.
So, Antonelli hat immer noch 2 Punkte geholt mit P7 und Gasly hat sich den letzten Punkt im Sprint abgestaubt. Dann können wir ein bisschen weiter vorgehen am Samstag und sagen, Max Verstappen, wow, der Mann, der du bist, der Fahrer, der du bist, Pole geholt im Qualifying. Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass weder im Sprint-Qualifying noch im richtigen Qualifying ein McLaren auf 1 stehen wird. Habe ich wirklich nicht gedacht. Max Verstappen auf 1 mit einer super Runde vor Lando Norris. Und wieder der starke Kimi Antonelli, der sich im richtigen Qualifying P3 geholt hat und Oscar Piastri und wieder seinen Teamkollegen George Russell outqualified hat. Wieder Respekt an der Stelle. Und ich glaube, das war alles, was man zum restlichen Samstag sagen muss, oder? Oder habe ich da jetzt...
Ja, also ich finde, man könnte schon noch am Samstag darüber reden, dass Lando Norris erneut durch ein Safety Car in Miami zum 2. Jahr in Folge gewonnen hat.
Ja, mein Gott.
Und es halt ein Regensprint war. Das fand ich eigentlich auch noch ganz interesting. Ja, aber ansonsten, ich hatte das Gefühl so ein bisschen am Samstag jedenfalls, beim Sonntag war ich mir dann schon ein bisschen mehr unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Samstag sah es auf jeden Fall so aus, dass Norris tendenziell einen Ticken mehr Pace hatte als Piastri. Das war natürlich dann, Piastri ist in die Box gekommen, hat sich dann als erstes Auto hat er ja den Call, hat sich dann die, was waren es, harten? Ne, Mediums geholt, Mediums hat er geholt, ne?
Mhm.
Und dann war halt das Safety Car, dadurch, dass es, wen hat es denn da in die Wand gehauen gehabt eigentlich?
Das war doch das Alonso-Ding, als er von außen abgeschossen
wurde. Ach, das war das Alonso-Ding, ja, stimmt. Genau, dann war der in der Wand, dann kam Safety Car und dann ist Norris ja rein. Und dann hat Norris ja dadurch im Endeffekt ja, gewonnen am Ende des Tages. Fand ich ein bisschen funny, dass es so wieder durch ein Safety Car passiert ist. Ja, ich glaube, Piastri hat es ein bisschen genervt. Aber ich meine, Piastri hat am Sonntag spätestens seine Revanche bekommen.
Ja, mein Gott, es war und, ein Punkt am Ende. Ein Punkt war es. Da würde er sagen, ja,
den. Ja, aber Perke, du sagst,
am Ende mein Gott, kommt ein auf Punkt. Jeden Punkt an. Es ist richtig.
Ich wollte gerade sagen, also Norris hat, glaube ich, auch noch gesagt, nach dem Grand Prix am Sonntag hatte ich ihn, also meine ich, das gelesen zu haben bei den Radio Transcriptions. Schade, dass es den Punkt für die schnellste Runde nicht mehr gibt.
Ja, da hätte er sich sicherlich gefreut. Eine Sache, die mir gerade
eingefallen ist. Das wäre ein Punkt gewesen, der halt weniger verloren wäre.
Das ist richtig. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, über die man ganz kurz reden könnte oder die man ganz kurz erwähnen könnte, ist Charles Leclerc, der Sprintrennen gar nicht angetreten ist, weil er.
Ach, stimmt!
Weil er auf dem Weg zum Grid das Auto in die Wand gesetzt hat. War jetzt auch nicht krass seine Schuld. Es war einfach, es war einfach krass viel Wasser auf der Strecke. Es hat geschüttet wie weiß ich nicht was. Aquaplaning und so weiter und so fort. Er hat das Auto nicht mehr ordentlich lenken können, hat das Auto damit in die Wand gesetzt und konnte deswegen nicht beim Sprint antreten. Am Ende kann er nicht viel dafür, aber es ist irgendwie typisch, dass es einen Ferrari trifft.
Ja, vor allem, wenn ich auch so ein bisschen drüber nachdenke, es ist bei Leclerc doch nicht das erste Mal
gewesen, oder? Nicht das erste Mal. Ich meine,
ja.
Oh, ich weiß nicht, wo es war, aber es ist Leclerc, glaube ich, auch schon mal passiert, ja.
Also so kam es mir jetzt jedenfalls vor. Müsste ich nochmal nachgucken, weil ich weiß jetzt auch nicht mehr wo. Aber ich habe so das Gefühl, es war bei Leclerc irgendwie nicht das erste Mal. Nun ja, passiert. Ich meine, Hadjar ist es am Anfang der Saison auch passiert, direkt im ersten Rennen. Also
richtig.
Der hat es auch nicht weiter als Kurve 1 geschafft.
Rennen, da ist es noch schmerzhafter als für einen
Sprint. Ja, das ist richtig. Vor allem, wenn es auch noch dein Debüt ist als Rookie in der Formel 1.
Ja,
das ist
auf jeden Fall. Und wenn
dann noch mal
Marco gesagt wird, dass du nicht weinen solltest.
Ja, das finde ich bis heute krank. Das finde ich bis heute kranke Scheiße, aber nun gut, so sei es. Gut, kommen wir zum Sonntag. Ich glaube, hier haben wir auch noch einiges zu bereden. Und zwar fangen wir mal wirklich beim Start an. Verstappen und Norris, Turn 1. Ich möchte auch nur ganz kurz vorwegnehmen, dass wir das Rennen sogar zusammen geguckt haben. Und Perke, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Vor allem war es auch ganz geil, dass man sich so ein bisschen, du hast den deutschen Stream geguckt, ich hatte den englischen Stream geguckt, dass man sich so ein bisschen mit, Knowledge vom Commentary so ein bisschen ergänzen konnte.
Ja, und dann sind wir, wie du schon gesagt hast, ganz am Anfang vom Rennen in Kurve 1, Max Verstappen, Lando Norris, und ich glaube, da waren wir relativ schnell einer Meinung, als wir es geguckt haben, weil Lando Norris hat sich da ja sehr mal wieder über die Fahrweise von Max Verstappen beschwert, dass Max Verstappen ein Jahr rausdrückt und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, das war ordentliches Racing, das war aggressives, hartes Racing, aber das war alles fair, was Max Verstappen da gemacht hat. Norris muss jetzt auch nicht so tun, als ob er nicht wüsste, wie ein Max Verstappen fahren würde. Jeder weiß, dass Max Verstappen aggressiv fährt und das ist jetzt auch für Lando Norris keine Überraschung. Entweder hältst du da voll gegen und provozierst irgendwas, aber das will Norris natürlich nicht tun, weil er weiß, sein größter Rival ist nicht Verstappen, sondern Piastri. Deswegen will Norris natürlich auf gar keinen Fall in einen Unfall mit Max Verstappen verwickelt werden. Oder du ziehst halt zurück und beschwerst dich nicht. Die zwei Optionen gibt es oft. Oder so ein Mittelding, das Norris halt wählt. Er zieht nicht richtig zurück, er zieht aber auch nicht richtig durch, was auch funktioniert. Das heißt, man muss gegen Max Verstappen auch nicht zwingend immer zurückziehen. Ohne dass es zum Unfall kommt. Und dann wählt er den Weg, sich immer sehr, sehr explizit am Radio zu beschweren, wenn selbst sein eigener Teamchef nicht der Meinung ist und selbst sein eigener Teamchef sagt, ey, Runde 1, da passiert sowas einfach mal, das war härteres Racing. Ja, ich finde manchmal Norris, also ich würde es auch so machen wie er, ich würde mich so krass über Max Verstappen beschweren, das glaubst du gar nicht, wenn ich gegen ihn fahren würde. Aber manchmal habe ich das Gefühl, Lando Norris ist, wie er, also in der Art, in der er gegen Max Verstappen fährt, manchmal ein bisschen zu naiv. Wenn man sieht, wie er immer in die Duelle reingeht, wenn man immer so sieht, wie überrascht er scheint, dass ein Max Verstappen noch aggressiv fährt. Wenn man im Gegensatz dazu sieht, wie ein Oscar Piastri gegen Max Verstappen zum Beispiel gefahren ist, der einfach aggressiv geblieben ist, der auf dem Gas bleibt, der gute Manöver versucht, das wirkt bei Piastri, wenn er gegen Verstappen fährt, alles mit einem kühleren Kopf und nicht so naiv. Und Norris ist da, wie gesagt, immer ein bisschen naiv, wenn der in die Duelle reingeht, habe ich das Gefühl.
Ja, und ich hab genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch die ganze Zeit gerade gedacht. Weil es ist wirklich so ein bisschen, diese Duelle zwischen Verstappen und Piastri, du hast es gestern noch angesprochen, als wir geguckt haben, sind beides so etwas mehr aggressivere Fahrstile. Und es war einfach wirklich geil anzusehen. Ne? Die haben sich nichts geschenkt, aber es war trotzdem fair. Und Piastri ist am Ende des Tages, Turn 1 dann vorbei, mit einem, wie ich fand, richtig geilen Move, ist halt außen rein. Verstappen ist richtig weit reingebremst. Piastri hat es gemerkt, dass Verstappen das nicht mehr hält und ist dann einfach in die Inside rein und vorbei. Richtig geiler Move, aber halt auch wirklich kühl, kalkuliert und durchdacht, ne? Und das, finde ich, haben wir ja auch in den letzten Episoden, glaube ich, so ein bisschen gesagt, fehlt manchmal so ein bisschen bei Lando.
Ja, ich meine, Piastri hat sich das auch Runden vorher angeguckt, wurde Runden wegverteidigt von Max Verstappen. Irgendwann musste es passieren. Aber da ist auch schon, da sieht man, was Piastri für einen Druck machen kann, wenn selbst ein Max Verstappen dann einen Fehler macht. Wenn ein Oscar Piastri einen Max Verstappen einen Fehler zwingt, dann siehst du schon, hui. Also der Oscar Piastri, mit dem ist nicht zu spaßen gewesen.
Ja, vor allem, wenn du dann auch noch dazu anguckst, dass Norris gesagt hat über Funk, das kam bei Radio Transcriptions nämlich auch rein, dass er gesagt hat, so, ja, ich habe jeden Move gesehen, den Oscar und Verstappen gemacht haben. Ich weiß, was ich machen muss. So, und dann brauchst du trotzdem ewig, um an Verstappen vorbeizukommen, wo ein Piastri in der Zeit eine 10-Sekunden-Lücke aufmachen kann durch das Gefeite. Das ist natürlich schon hart, muss man ganz ehrlich sagen.
Norris durfte ja auch eine 5-Sekunden-, 6-Sekunden-Lücke zufahren, weil Verstappen und Piastri gefightet haben. Also,
ja, eben. Also das war ja das Nächste. Da war ja schon eine Lücke von Anfang an. Die wurde zugefahren. Dann ist Piastri vorbei. Norris konnte sich von hinten das angucken, was passiert ist. Und dann hat es halt ewig gebraucht, bis der Mann vorbei war. Ja, bei Piastri hat es auch gebraucht, aber er hat es halt einfach zu Ende gebracht. Und nein, das ist jetzt kein Piastri-Fanclub. Das ist jetzt einfach eine reine objektive Analyse des Ganzen.
Naja, okay. Das lasse ich mal so stehen. Also ich bin auch...
Naja, was soll es denn sonst sein, Perke? Das ist genau das, was passiert ist.
Ja, ich habe ja auch gesagt, Lando Norris ist mir da manchmal zu naiv. Da stimmen wir ja überein. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt noch groß sagen soll. Ich glaube, das haben wir alles die letzten Wochen schon sehr krass besprochen, wie wir zu diesem Norris Piastri-Thema stehen. Jetzt, wir haben ja vor ein paar Wochen beide noch gesagt, Lando Norris wird Weltmeister, auch wenn Oscar Piastri gerade in einer guten Phase ist. Siehst du das immer noch so? Sagst du immer noch, Lando Norris wird?
Ich bleibe immer noch der Meinung, dass Norris für die Saison eigentlich der bessere Fahrer sein müsste von den beiden McLaren. Er zeigt's bloß nicht. Das ist so ein bisschen das, was mich ein bisschen, ja, enttäuscht. Weil ich glaube, dass Norris an sich für diese Saison noch der bessere Fahrer sein müsste. Aber gerade das, was wir ja jetzt besprochen haben über die letzten 5 Minuten, dass Norris einfach aus seinen eigenen Fehlern nicht lernt. Ich meine, der Mann hat zum Ende der Saison 24 mit Verstappen schon sich ordentlich beschnuppert und hat da schon gelernt, dass Verstappen nicht immer sehr einfach fährt, dass er auch wirklich hart verteidigt, dass er die anderen im Notfall auch ein bisschen unkonventionell rausdrängt. Und das weiß er doch schon. Also ich verstehe nicht, warum er nicht einfach dann dieses Wissen nutzt und Verstappen von Anfang an so versucht, so auszuspielen. Aber am Ende des Tages, Perke, wir haben eine lange Saison vor uns, wir haben erst ein Viertel oder so durch. Hier ist noch alles drin für Norris. Ich natürlich, keine Frage, ich würde es mir wünschen für Piastri. Aber ich sag's mal so, ich glaube immer noch nicht, dass Piastri hier durchrennen wird durch diesen Championship und das gewinnen wird. Ich glaube, Norris muss irgendwann jetzt einfach mal zurückkommen, das wird auch irgendwann passieren. Aber irgendwie hatte ich auch ehrlicherweise erwartet, dass er das schon vor 2 Rennen tut. Also jetzt sind wir 3 Piastri-Wins in Folge auf einmal. Und Norris hat es immer noch nicht so richtig abgefedert gegen Piastri.
Ich glaube tatsächlich auch immer noch an Norris. Da sind wir dann auch irgendwie einer Meinung. Ich glaube immer noch, Norris wird zurückkommen. Norris wird den WM-Kampf nicht, logisch wird er den nicht aufgeben, der ist nicht weit hinten, aber Norris wird nochmal richtig zurückschlagen, der Meinung bin ich. Was man jetzt sagen kann, mit dem Sieg, den Oscar Piastri dann ja eingefahren hat, hat er jetzt mehr Siege in seiner Karriere als Lando Norris. Er hat Lando Norris überholt, was die Siege angeht. Oscar Piastri hat jetzt 6 Rennen gewonnen. Lando Norris steht bei 5. Das könnte man nochmal erwähnen, würde ich sagen. Und dann gehen wir zu einem Team, wo du vor dem...
Ja, nein, warte, zwei Sachen noch.
Jawohl.
Zwei Sachen noch, und zwar zum einen der 3. Sieg in Folge für einen McLaren-Fahrer. Davor ist irgendwie 26, 28 Jahre her gewesen. Also schon ewig her, dass das passiert ist.
Das letzte Mal, dass ein Fahrer 3 Rennen am Stück gewonnen hat, war 1997, 98 und damals war es Mika Häkkinen.
Ja, ist verrückt lange her auf jeden Fall. Und noch ein Ding. als Lando Norris an Verstappen vorbeigefahren ist, ich weiß nicht, ob du es auf Social Media auch schon gesehen hast.
Habe ich schon gesehen.
Hat er ihm wohl den Mittelfinger gedrückt.
Ja, also, mein Gott, ja, das, mein Gott, da passieren Emotionen, kochen hoch. Mein Gott, also muss man jetzt nicht überbewerten, wenn da mal ein Mittelfinger fliegt, finde ich.
Naja, also wenn man, also ich sag's mal so, wenn man reine Beleidigungen schon mit, Rennsperren bestraft, dann finde ich, ist ein Mittelfinger da schon einzurenken irgendwo, also.
Ja, verstehe ich, aber ich bin ja nicht der die Strafen fürs Beleidigen eingeführt hat. Ich sag dir auch, ein Mittelfinger ist okay. Auf der Strecke.
Ja klar, dann drücke ich dir beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, halt den Mittelfinger perke.
Wir sind nicht auf der Strecke und da kochen auch, wenn wir uns treffen, keine Emotionen hoch.
Da kochen Emotionen hoch.
Okay. Dann bin ich ja mal gespannt auf unser nächstes Treffen, wenn wir uns da sehen. Da bin ich sehr gespannt. Auf was ich auch sehr gespannt war, war folgendes Team, nämlich Williams. Ein Team, zu dem du vor dem Rennwochenende gesagt hast, die werden die Überraschung des Wochenendes. Und du solltest recht behalten. Man hat es im Sprint Qualifying schon ein bisschen gesehen. Da hat zumindest ein Albon das auf P8 gesetzt, wo ich gesagt hätte, das ist noch keine Überraschung. Wenn einer ins Q3 kommt, Sprint lief auch nicht optimal, sage ich mal, niemand in die Punkte gefahren. Aber es war auch Wetterchaos, generelles Chaos, passiert mal. Und dann im Qualifying haben sie schon mal beide Autos in Q3 gesetzt. Carlos Sainz auf P6, Albon auf P7. Und auch das Rennen war richtig, richtig gut. Immer mal wieder Glück gehabt mit Timings und so weiter und so fort. Und am Ende steht ein Albon auf P5 im Rennen und ein Carlos Sainz auf P9. Das heißt, man ist wieder Double Points. Man war in den Top 5. Man sah lange sogar in dem Rennen, finde ich, so aus wie eine dritte Kraft. Also das sah richtig, richtig gut aus. Also Williams ist jetzt nicht die dritte Kraft. Versteht mich nicht falsch. Aber man sah so aus, wenn man keine Ahnung von Formel 1 hat, könnte man vermuten, wenn man nur das Rennen gesehen hat, dass Williams sowas wie eine dritte Kraft wäre. Weil die sind schon sehr, sehr lange sehr gut gefahren. Albon hat es durchgezogen, Sainz am Ende. P9, wie gesagt. Sehr, sehr gutes Rennwochenende. Man macht Schritte in die richtige Richtung bei Williams. Wir haben auch gestern schon gesagt, es gibt wahrscheinlich kein Team in der ganzen Formel 1, auf das ich gespannter 26 bin, als auf Williams. Natürlich noch Cadillac, auf die ist man auch sehr gespannt, klar. Aber dann kommt direkt Williams. Und man zeigt einfach diese Saison solide, sehr, sehr gute, sehr konstante Leistungen. Und das ohne für diese Saison überhaupt noch zu entwickeln.
Ja, der Plan von James Vowles scheint auf jeden Fall aufzugehen. Aber Peck, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, möchtest du noch mal deine Prediction für die Enttäuschung des Wochenendes noch mal raushauen?
Nein.
Wieso denn nicht? Wieso nicht?
Möchte ich nicht. So, hast du noch was zu dem zu sagen?
Oder? Also, für alle, die es vergessen haben, Perkes Enttäuschung für das Wochenende war Williams.
Hast du noch was Inhaltliches zu sagen zu dem Thema, zu Williams? Nee,
oder? Ich habe meinen Punkt jetzt abgeschlossen, den ich machen wollte.
Gut, dann haben wir gesagt, dass Williams unfassbar gut war dieses Rennwochenende. Kommen wir zu einem Team, wo es irgendwie anders lief, sage ich mal. Jetzt, wenn man auf die reinen Ergebnisse guckt, Rennen P7, P8, würde man sagen, ja, ist ja Standard dieses Jahr irgendwie diese Position. Die Rede ist natürlich von Ferrari, aber ich fand es wirklich faszinierend, wie man in einem Rennen beide Fahrer so missmanagen konnte, wie es Ferrari getan hat. Und das war wirklich ein ewiges Hin und Her. Wir gehen an eine Situation, in der Lewis Hamilton hinter Charles Leclerc ist. Lewis Hamilton hat die Mediums, Charles Leclerc hat die harten Reifen. Lewis Hamilton sagt, ey, hier hinter Leclerc mache ich mir nur die Reifen kaputt. Was soll das? Wäre doch schön, wenn ich vorbeikommen würde. Hat das Team erstmal gesagt, bleib einfach mal im DRS von Leclerc und wir gucken, was passiert. Das ist schon eine wilde Aussage. Und dann hat Hamilton wieder gesagt, ey, in China, ich habe Leclerc proaktiv vorbeigelassen. Ihr musstet mir gar nicht groß was sagen. Ich habe ihn einfach machen lassen. Jetzt spielt das doch mal zurück. Jetzt spielt den Ball mal zu mir zurück. Lasst mich vorbei, lasst mich mal machen. Ich würde gerne nach vorne angreifen. Hat man ein bisschen länger nicht getan. 2 Runden hat es gedauert, bis Hamilton an Charles Leclerc vorbei durfte. In den 2 Runden, aber die 2 Runden haben natürlich gereicht, dass Hamilton sich die Reifen, wie er angekündigt hat am Funk, ein bisschen kaputt macht und eben nicht die Flucht nach vorne antreten konnte. Denn Hamilton hatte ja ursprünglich bessere Reifen. Die hat er sich, wie gesagt, hinter Leclerc ein bisschen kaputt gemacht, war dann vor Leclerc und konnte sich nicht so richtig lösen, weil er, meiner Meinung nach, zu spät an Leclerc vorbeigelassen wurde. Man hat zwei Runden zu lang gewartet, hätte man ihn sofort vorbeigelassen, hätte Hamilton fahren können, hat man nicht gemacht. Jetzt konnte er sich nicht nach vorne lösen. Irgendwann kommt dann ein Charles Leclerc und sagt, ey, ist das denn eigentlich alles, was Hamilton hat? Ist das, warum er vorbei wollte? Ich könnte schneller. Ja, logisch, du hast die Reifen, die länger halten. Hamilton hat sich die Reifen hinter dir kaputt gefahren, ein bisschen zumindest. Und dann hat man gesagt, alles klar, Leclerc, du kannst schneller. Vielleicht lassen wir dich mal wieder vorbei. Sagen wir doch mal Hamilton Bescheid. Sag mal Hamilton Bescheid, ey, lass doch mal Charles Leclerc gern vorbei. Und Hamilton denkt sich, eigentlich nicht. Leclerc hat mich auch nicht direkt vorbeigelassen. Hamilton macht erstmal. Hamilton fährt erstmal. Irgendwann fahren die so lange hintereinander her, dass Leclerc sagt, ey, von mir aus, vorne ist Antonelli, lass uns erstmal so weiterfahren und gucken, ob wir ihn irgendwie catchen. Wir sehen ihn ja, wenn Hamilton mich jetzt vorbeilässt, verlieren wir noch ein bisschen Zeit. Brauchen wir ja nicht machen. Dann lässt Hamilton Leclerc doch vorbei. Dann wird Hamilton irgendwann gesagt, ey, ein V-Cup hinter dir, oder ich weiß gar nicht, wer es war, hinter dir anderthalb Sekunden, hat Hamilton gefragt, ey, soll ich den auch vorbeilassen? Also, das fand ich auch sehr lustig. Also, das war wieder eine Shithouse von Ferrari, wie sie im Buche steht. Und es kann es ist kein Zufall, dass sowas immer, also jedes Mal aufs Neue passiert ist Ferrari. Und irgendwann muss man doch mal über die Leute, die die Strategie machen, irgendwann muss man doch mal über die sprechen. Irgendwann muss man doch sagen, vielleicht sind die gar nicht, vielleicht sind das nicht die Besten im Business, weil da hat man beide Fahrer so krass gemismanagt, wie es nur möglich war, und für beide Fahrer irgendwie mehr oder ein besseres Ergebnis verbaut, sage ich mal. Also es ist faszinierend, wie Ferrari das immer wieder schafft.
Ferrari macht halt Ferrari-Sachen, ne? Es ist der Klassiker. Ja, es ist halt, was soll ich dazu sagen, Perke? Es ist halt wirklich Ferrari-Klassiker, ne? Einfach alles irgendwie so ein bisschen sich selbst zu verbauen und sich selbst Bäume in den Weg zu legen. Aber naja, gut. Es passiert, die haben gesagt, die reden dann später im Meeting drüber.
Das wird bestimmt auch ein sehr entspanntes Meeting gewesen sein.
Ja, wird bestimmt ein bisschen lustig gewesen sein. Also ich hätte auch einen Zehner für bezahlt, um dabei zu sein. Also ja, das hätte ich mir gerne angeguckt, so ist es nicht. Ja, ich fand den Funkspruch natürlich besonders funny. Na, soll ich den anderen hinter mir auch noch durchlassen? War vor allem auch in einem Ton, Alter, wo ich mir gedacht habe, der Mann, den juckt's gar nicht mehr. Und ich sag's mal so, wir sind jetzt sechs Rennen rein in die Saison und Hamilton merkt jetzt schon, wie Ferrari einen eigentlich brechen kann.
Ja, wie Ferrari arbeitet, und jetzt überlegt er sich wahrscheinlich, ja, gerade jetzt, wo er auch die Auto-Performances sieht, hätte ich nicht doch bleiben sollen. Hätte ich nicht
doch sagen Mercedes, sollen. Ja, Mercedes tatsächlich, ne? Tatsächlich deutlich besser.
Mercedes hat ein gutes Auto gebaut. Mercedes gilt als früher Favorit für 26. Also Mercedes macht gerade alles richtig. Mercedes hat sich neu aufgestellt, hat jetzt einen richtig jungen Fahrer und mit George Russell den Teamleader, sag ich mal, der einen richtig, richtig guten Job macht. Wieder P3, wieder ein Podium eingefahren das Wochenende. Also bei Mercedes hat man auf den Abgang von Hamilton perfekt reagiert, sich perfekt neu aufgestellt fahrermäßig oder halb neu aufgestellt. Und man wäre jetzt gewappnet, sag ich mal, für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Also man wäre gewappnet.
Ja, schon. Also ich meine, Russell kannst du rauskloppen und auch einen Verstappen theoretisch da reinsetzen. Dann hast du mindestens wahrscheinlich, wenn du dann auch noch das beste Auto hast, die nächsten, keine Ahnung, 6 Jahre hast du mindestens die World Championships sicher.
Das ist richtig, wobei ich glaube auch, da sind wir immer anderer Meinung, aber ich glaube auch, ein George Russell kann Weltmeister werden.
Und wenn, ja, er kann Weltmeister werden. Wenn du ihm das mit Abstand beste Auto im Grid hinsetzt, dann kann er mal ein Weltmeister werden.
Er braucht auch keinen großen Abstand. Das braucht er auch nicht. Er braucht ein sehr, sehr, sehr krasses Auto, das schon somit das Beste ist, ja. Mindestens auf einer Stufe mit dem Competitor-Auto. Aber dann kann George Russell Weltmeister werden.
Ja, er kann Weltmeister werden, aber ich sag's mal so, wenn Kimi Antonelli sich so weiterentwickelt, dann ist er spätestens nächste Saison echt ein gefährlicher Kandidat, wenn es um den Titel geht.
Glaube ich nicht. Gut,
Also wenn Mercedes nächstes Jahr ein Auto stellt, was das mit dann Abstand beste ist. Dann
wird George Russell Weltmeister. Wenn ein Mercedes nächstes Jahr Weltmeister wird, dann wird es George Russell.
Ja, dann lach mich aus dafür, aber du hast ja auch gesagt vor der Saison, dass Kimi Antonelli nicht ansatzweise in der Nähe von Russell sein wird.
Naja, du hast gesagt, Kimi Antonelli wird in seiner ersten Saison direkt besser als George Russell sein. Also stimmt ja auch nicht.
Ja, ist auch noch möglich. Also wir haben ein Viertel durch und passieren. Er ist nicht ewig weit entfernt.
Das wird trotzdem nicht passieren, dass am Ende ein Kimi Antonelli vor einem George Russell steht.
Na, mal gucken. Also es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Es ist auch nicht ewig viel zwischen den beiden, sodass man jetzt sagen könnte, das geht definitiv nicht mehr rechnerisch auf. Wir haben
erst rechnerisch durch. Geht doch alles. Wir haben 6 Rennen geschafft erst. Rechnerisch ist also alles
möglich. Also da ist noch viel Puffer, wo ein Kimi Antonelli noch was gut machen kann.
Gut. Hast du noch was vom Rennwochenende, worüber du reden möchtest? Was auf der Strecke passiert ist.
Vom Rennwochenende habe ich tatsächlich nichts mehr, nee.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir kurz in F1 Fantasy und Kicktipp rein. Ich habe F1 Fantasy schon offen. Dieses Rennwochenende in Miami hat F1 Fantasy gewonnen vor hat gewonnen Kevin.
F1 Fantasy gewonnen vor Kevin, alles klar, Chef.
Nein, Kevin hat diese Woche gewonnen vor Team 1 von Worms HD und auf Platz 3 war tatsächlich Team 2 von Worms HD. Worms HD hat sich Platz 2 und 3 abgestaubt, dieses Rennwochenende. Und in der Gesamtwertung ist mit dem Sieg in Miami Kevin tatsächlich auf 1 gerutscht. Auf Platz 2 ist auch jemand vorgerutscht, nämlich Emma. Emma jetzt auf Platz 2. Und Antonio hat die Führung verloren, ist jetzt nur noch auf P3.
So, kommen wir zu Kicktipp. Kicktipp, das Wochenende gewonnen hat der Fritte auf 1, dann Noah auf 2 und Jona auf 3. Gesamtwertung hat sich auch an der Führung was nämlich verändert. Und zwar Theo das Biest ist wieder auf 1, Marina ist runtergerutscht auf 2 und auf 3 haben wir Simon der Echte. Da ist alles gleich geblieben.
So, und, ja, ich habe es versprochen, ich werde F1 Academy nicht nochmal vergessen. Das heißt, ich habe hier kurze Ergebnisse noch der F1 Academy, die dieses Wochenende natürlich auch gefahren ist. Die Pole hat sich geholt, Chambers, und im Rennen 1 hat gewonnen Dorian Parr vor Palmowski und Chambers. Rennen 2 hat aufgrund starken Regens am Sonntag nicht stattgefunden.
Ja, das ist belastend für das zweite Rennen, aber mein Gott, das Wichtigste war, dass die Formel 1 stattgefunden hat. Die hat stattgefunden. Immerhin das. Wir müssen mal gucken, Perke. Kicktipp ist nämlich voll. Unser kostenloses Liga-Kontingent ist ausgeschöpft. Jetzt haben wir es. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht komplett inaktive Mitglieder einfach löschen und kicken, sodass wir
dann
wieder ein bisschen
wir uns selbst ja
Raum schaffen. Ja gut, ich würde uns jetzt beide einfach mal außen
ich hab
vor
wenigstens
lassen,
das aber
dass wir, vielleicht Leute kicken, die jetzt, keine Ahnung, noch nicht einmal die ganze Saison bis jetzt getippt haben. Aber ich würde vielleicht dann noch ein Wochenende Zeit geben. Das heißt, wenn ihr jetzt für das nächste Wochenende doch noch mittippen wollt und es noch gar nicht die Saison gemacht habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, weil ansonsten fangen wir nämlich an, die ganzen Leerlaufmitglieder alle zu kicken. Genau.
Genau,
so, hört Perke, sich doch gut an. Bei dir noch irgendwas?
Nee, ich bin wunschlos glücklich.
Perfekt. Dann, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und wir sehen uns dann nächstes Wochenende, Perke?
Ne, wir haben jetzt ein Wochenende Pause und dann in 2 Wochen geht's los mit einem Triple Header bestehend aus Imola, Monaco und Spanien.
Okay, alles klar. Nee, das ist schön. Weißt du, du weißt das. Dann sehen wir uns am Donnerstag nämlich zu einer wunderschönen News, Klatsch und Tratsch, Gerüchteküche-Episode mal wieder. Eine schöne Donnerstagsfolge, Perke.
Die haben wir auch schon lange nicht mehr. Es hätte ich gerne, dass noch ein paar ordentliche News reinkommen. Das wäre schön in den nächsten 3 Tagen.
Ja, aber die kommen ja immer erst, nachdem wir aufgenommen haben.
Die kommen immer, so wie Deliveries, dieses Miami-Wochenende.
Ja, das war genauso schlimm. Weißt du, ich gucke so auf Social Media danach und auf einmal sehe ich, jo, Episode ist gerade gepublished worden, vor 2 Minuten. Vika postet die Delivery.
Das ist halt auch wirklich schlimm, weil sonst nehmen wir ja die Folgen wirklich donnerstags auf, aber wir mussten die zeitmäßig mittwochs aufnehmen. Hätten wir die Donnerstag aufgenommen, hätten wir zumindest fast alle Liveries mitgenommen. So haben wir gar keine mitgenommen.
Ja, nun gut, das ist unser ewiges Schicksal, damit müssen wir leben. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, haut rein, habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.